Willkommen zu AgrarScience Wissen Kompakt, den Podcast der Habeleffer Raumberg Gumpenstein. Ich bin Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute tauchen wir ein in die aktuellen Entwicklungen am Biomarkt mit besonderem Fokus auf Biomilch und Biorindfleisch. Dafür habe ich einen ausgewiesenen Kenner der Branche zu Gast, Diplom-Ingenieur Hermann Mittermeier, Geschäftsführer der Bio Austria Marketing GmbH. Lieber Hermann, danke für die Zeit zum Podcast.
Lieber Andreas, danke für die Einladung.
Hermann, vielleicht zu Beginn reden wir über den Biomarkt einmal allgemein. Wir befinden uns jetzt im Frühling 2026. Der Markt ist ja immer variabel und es ist es wichtig, dass man weiß, wann man über den Markt gerade redet. Wie schaut aktuell die Marktsituation aus im Biobereich?
Sehr positiv. Im Gesamten, wir haben die letzten Rückmeldungen gekriegt vom Jahr 2025, also diese Rollama, dieses Panel, und da schaut es im Lebensmitteleinzelhandelsbereich sehr gut aus. Wir sind praktisch am All-Time-High-Biomarkt, ja, 11,9% der Verkaufssumme wird hochgerechnet. Also das hatten wir noch nie, auch nicht in Rekordzeiten bei Corona. Das heißt, grundsätzlich schaut es sehr, sehr gut aus.
Das ist ja jetzt die Phase zu Ende, wo die Hochpreis, inflationsbedingte Hochpreissituation war. Also wir haben das jetzt bisher gut überstanden, kann man das so sagen?
Ja, wir haben es sehr gut überstanden und im Schwerpunkt bei der letzten Rollama-Präsentation hat man ja analysiert, ist Bio ein Preistreiber oder eben nicht? Und da ist klar rausgehauen, Bio ist kein Preistreiber.
Okay, das tut gut.
Sehr gut. Hören.
Wie ist eure als Bio Austria Marketing GmbH in diesem Bereich eure Funktion? Was ist eure Aufgabe? Was machst konkret du?
Wir sind Zertifizierer im gewerblichen Bereich. Das heißt, alle Waren in der indirekten Vermarktung, die von Verbandsbauern produziert werden, können von uns zertifiziert werden. Und die Zertifizierung geht vom Futtermittel für einen Veredler bis hin ins Geschäft an der Packung. Und das ist sozusagen unser Teil. Das heißt, wir arbeiten einmal mit einem Marktteam, ja, und einmal mit einem Qualitätssicherungsteam vom Bauern weg bis hin zum Handel. Das ist unsere Aufgabe. Wir zertifizieren 2200 Bioprodukte, 700 Futtermittel.
Überall dort, wo Bio Austria draufsteht, geht es über deinen Tisch sozusagen.
Ja, de facto, so kann man sagen. Oder durch den Computer. Oder, ja, genau. Ja, genau. Die Direktvermarktung ist beim Verein. Mhm. Da sind wir nicht zuständig. Dann gibt es auch viele tausend Produkte natürlich, die sozusagen sind in der Obhut des Vereins in der Zertifizierung, weil sie gleichzeitig mit der Landwirtschaftszertifizierung gehen, die wir gar nicht machen.
Okay, aber du hast einen sehr guten Überblick über den Markt und deswegen bin ich heute ja auch da. Okay. Wo siehst du im Bereich der Bioprodukte aktuell eine besonders starke Entwicklung?
Wir hatten im Getreidebereich ein eigentlich gutes Jahr in der Ernte, ein wieder mal gutes Jahr bei den Preisen, ja. Und interessant war, dass eben Speisegetreideprodukte wie Hafer und Roggen und so weiter wieder realisiert haben. Hafer ist besonders in, da geht es um Trinks, da geht es um gesunde Mischungen im Bereich der Cerealien. Das heißt, Hafer ist eigentlich der Winner der letzten 3 Jahre, Speisehafer. Ja? Mhm. Also das ist ein sehr guter Trend und der wird auch anhalten, weil in Deutschland oder deutsche Drogerieketten, Müller, DM und so weiter, die forcieren diese Produkte sehr und die haben eigentlich das stärkste Wachstum. Ja, also die wachsen doppelt so stark wie der Normalmarkt in Deutschland. Also die sind 14% jetzt das zweite Mal hintereinander gewachsen und die treiben diese Trockensortimente. Und das ist sehr gut für den Markt.
Wie schaut es im Bereich der Leguminosen aus? Ich denke jetzt an Spezialkulturen, Linsen, Trockenbohnen, Sojabohnen und so weiter.
Also grundsätzlich alle Eiweißkulturen oder alles, was Eiweiß ist, muss man, wir werden später nochmal drauf kommen, ist im Trend. Ja, das heißt, auch das ist im Trend, aber das sind natürlich Nischen, die sehr stark nischengeprägt sind. Ja, aber die Menschen essen es gern und das wächst auch.
Ja. Das sind ja typische Bioprodukte.
Ja, also klar.
Der Konsument greift gerne auf das zu, oder?
Genau, wir haben bei diesen Nischen alle ganz besonders hohe Bio-Anteile, weil das so richtig charakteristische Produkte für die Nachhaltigkeit und für den Einkäufer sind, ja.
Wir haben ja am Anfang, habe ich gesagt, wir schauen uns vor allem die Biomilch an und auch den Bio-Rindfleischbereich. Gehen wir vielleicht auf die Milch ein bisschen, schauen wir da tiefer hinein. Wenn man sich die Anlieferungszahlen im vorigen Herbst sozusagen anschaut, die sind deutlich gestiegen, nicht nur bei uns. Was hat das mit dem Markt gemacht? Erklärst du uns diese Zusammenhänge ein bisschen?
Ja, also grundsätzlich ab Jahreshälfte, also ab Sommer, ab Wirksamkeit sozusagen der neuen Ernte, also des Jahres, des Aufwuchses und so weiter, der neuen Fütterung, ist die Produktion ordentlich angestiegen. Das heißt, die Grundfutterqualität war gut und so weiter.
Wir reden von Sommer 2025, genau. Gute Erntebedingungen und die Bauern haben aufgrund des Futtervorrates produzieren können und Tiere eingestellt. Nicht nur in Österreich, oder?
Der Trend war in Deutschland ähnlich, wobei in Deutschland eigentlich Produktionsrückgang prognostiziert war, weil es dort eine Weidediskussion gibt, vergleichbar wie bei uns vor etlichen Jahren. Und die haben eigentlich damit gerechnet, dass der Markt eher schrumpfen wird, ja, der Produktionsmarkt. Mhm. Ja. Und das ist aber auch nicht gekommen. Ähnliche Entwicklung wie bei uns. Guter Anstieg in der Produktion. Ein bisschen was haben wir auch aufgrund von verzögerten Abkalbungen, Bluthang und so spielen da eine Rolle, aber viel weniger wie erwartet. Die Bluthangwirkung wäre ja negativ auf die Milchleistung. Mhm. Das ist aber nicht so aufgetreten, wie man es prognostiziert hat. Mhm. Auch das hat dazu beigetragen, dass eigentlich deutlich mehr produziert wurde als erwartet.
Jetzt ist es am Markt so, wenn mehr produziert wird, muss man sich auch die Nachfrage anschauen.
Genau. Und
wie hat sich das verändert, das Verhältnis zueinander?
Also in Österreich war es so, dass das erste Halbjahr 25 von der Nachfrage sehr gut war, also auch steigende Nachfrage. Das zweite Halbjahr war dann nicht mehr gut und die Gesamtzahlen sind also negativ.
Was verstehst du unter negativ? Sogar zurückgegangen, leicht
ja,
die Nachfrage?
Ja, -2% im Durchschnitt. Mhm. Ja, stechen die Eiweißprodukte hervor. Ja, Klassiker. Unmodern, aber in Cottage Cheese und so weiter. Also alles, was Eiweiß stark ist, hat gewonnen. Mhm. Fett hat eher weniger gewonnen. Ja, also ist zurückgegangen. Auch die bunte Palette ist zurückgegangen, auch dort, wo Zucker drinnen ist und so weiter.
Also wie erklärst du das? Weil das andere im Verhältnis bei den konventionellen ist ja die Menge auch gestiegen. Mhm. Ist die Preisdifferenz zu groß geworden oder warum? Oder hat der Konsument einfach gesagt, ich will jetzt da weniger Joghurt essen und auch der Bio-Konsument hat das gesagt?
Es war eine allgemeine Entwicklung, keine Preiskonkurrenzentwicklung zwischen Bio und konventionell, das kann man nicht rauslesen. Ja. Die ist auch in Österreich sehr stabil, die Situation. Aber wie immer, wir werden es noch analysieren, warum ist das gekommen. Eiweiß ist im Trend, Fett eher weniger.
Okay. Wir haben schon ein bisschen über konventionell und Bio gesprochen, wie wichtig ist sozusagen, jetzt drehen wir auf der Produktionsseite bei den Bäuerinnen und Bauern die Preisdifferenz. Also die wollen wir ja, wir möchten einen möglichst hohen Bio-Milcherlös haben auf der Bauernseite. Und wie wichtig ist dann sozusagen im Regal die Differenz? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, in welchem Umfeld wir uns da bewegen?
Naja, es ist ein sensitives Umfeld. Also prinzipiell kaufen sehr viele Menschen traditionell ein. Also das, was sie immer kaufen, kaufen sie. In Österreich ist es viel stabiler, in Deutschland ist die Preissensitivität höher.
Gut, ja? Zwischenfrage, warum betrachten wir Deutschland immer so mit, weil Deutschland ein großer Markt für Österreich ist, oder?
Ja, weil 30-40% der österreichischen Biomilch über Verarbeitungsprodukte in den deutschen Handel gehen.
Gut, gehen wir wieder zurück.
Okay. Okay, naja, wenn wir jetzt sagen, Konsumenten akzeptieren einen gewissen Preisrahmen, ja, sie vergleichen. Und wir haben in Österreich unsere Bioprodukte hauptsächlich in Handelsmarken geparkt. Mhm. Ja, die Handelsmarken im konventionellen Bereich sind eher die günstigeren Marken. Und da, mit dem vergleichen wir dann Bio-Handelsmarken. Und dann gibt es natürlich die klassischen Markenartikel, wie Schärdinger einer ist. Der macht eine eigene Preispolitik. Also wenn man vergleicht, und das tun die Konsumenten, also sie sehen zum Beispiel diese Schärdinger-Marke oder andere Premium-Milch von Salzburg als starke Marken, die gibt's, die haben wir in Bio nicht. Ja, das sind klassische konventionelle Marken. Das heißt, wir müssen uns vergleichen oder wir werden verglichen mit den traditionellen Handelsmarken. Ja, und da sind wir eine Preiskategorie tiefer zum Vergleich wie mit Premium-Marken. Ja, und das klappt, ich sage mal, das ist sehr stabil. Die Konsumenten sind das gewohnt, aber es kommen natürlich Fragen, warum kann ein Produkt von Schärdinger fast gleich der sein wie mit einer Handelsmarke Bio? Ja, das gibt es, ja, weil das Markenartikler sind mit Premium-Markenansprüchen, die das anders positionieren und vor allem selber positionieren. Die Molkerei positioniert ihr Produkt und unsere Bioprodukte sind sehr stark handelsmarkengetrieben.
Weil wir auch nicht das Geld in der Hand haben, ein großes Marketing aufzuziehen, muss man ehrlich sagen, oder? Kann man das so sagen? Ist das vereinfacht?
Ja, das ist die Wirkung daraus, also das ist das Ergebnis daraus. Mhm. In der Entstehungsgeschichte war es eben so, dass die Handelsfirmen in Österreich besonders sozusagen auf die Taste gedrückt haben bei Bio und haben das mit der eigenen Marke gemacht, ja. Mhm. Und haben sie eigentlich dazu keine Markenartikel entwickeln können, weil die Molkereien eigentlich damit beschäftigt waren, die Wünsche dort zu erfüllen. Ja. Mhm. Die Steigerungsraten waren ja gut. Wir haben hohe Anteile und sind da auch sehr führend. Das hat sich nicht entwickelt.
Das heißt, wir müssen das Gleiche mit Gleichem vergleichen.
Genau. Also eine Handelsmarke im Bio mit der Handelsmarke in konventionell. Da sind die Konsumenten geübt. In Österreich tritt normalerweise das sehr sanft in Veränderung, ja. Das wollen die Molkereien so, das will auch der Handel so. Und damit haben wir sehr stabile Verhältnisse. Das ist meiner Meinung nach auch für den Bauern die bessere mittelfristige Strategie.
Starke Schwankungen werden schwieriger. Stabile Verhältnisse am Markt.
Genau.
Und auch bei den Bauern erlösen im Vergleich zu konventionell sozusagen die Preisdifferenz. Willst du das so sagen?
Im Vergleich zum deutschen Markt möchte ich es vor allem sagen. In Österreich ist es auch im konventionellen Bereich nicht so stark schwankend wie in Deutschland.
Okay. Ja. Aber in Deutschland ist die Differenz sozusagen zwischen konventionell und Biomilch erlösen für die Bäuerinnen und Bauern höher.
Aktuell höher. Mhm. Auf jeden Fall wissen wir stärker schwankend. Das heißt, wir hatten schon Marktsituationen, da war zwischen Bio und konventionell ein Bauernpreis in Deutschland 3 Cent Unterschied. Und jetzt haben wir über 20. Ja, und diese starken Schwankungen bewirken dann automatisch irgendwann Austauscheffekte, an deren Größe man nie einschätzen kann. Also man muss eigentlich immer mehr auf der Hut sein und es ist schwieriger, die Marktlage gut zu beurteilen. Macht's auch für stabile Preise auch schwieriger, weil man sich gegenseitig eigentlich immer wieder dadurch die Kunden wegnimmt, ja, oder versucht, Kunden wegzunehmen und das ist eine aggressivere Strategie, die Marktteilnehmer dort wählen. Ja, das sind ja auch immer viele Marktteilnehmer, aber wir beobachten das und das ist in Deutschland sozusagen typischerweise anders wie in Österreich. Mhm.
Wie war die Entwicklung im Milcherlös auf Bauernseite in den letzten Monaten und welche Perspektive siehst du jetzt in Zukunft in den nächsten Monaten?
Die Perspektive war sinkend seit November, glaube ich. Und die Zahlen des zweiten Halbjahres stimmen jetzt nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn dort der stabile, also ein Null gestanden wäre, dann wäre das Jahr trotzdem noch positiv gewesen. Aber dadurch, dass wir jetzt ein negatives zweites Halbjahr haben, ist sozusagen verhaltener Optimismus, ja. Weil wir sehen müssen, wie jetzt die Konsumenten weiter reagieren, ja. Mhm. Geht das Minus weiter oder drehen wir wieder, ja. Mhm. Das kann man aber ehrlich gesagt nicht sagen. Das kann man nur kurzfristig an Nielsen-Daten, also Kassabon-Daten beobachten, was die Akteure auch tun. Also, und wir kommen ja wieder in diese Phase, Preisentwicklung versus wer liefert zu welcher Molkerei. Also jährlich der spannende Zeitraum bis Ende März. Mhm. Ja. Und da werden wir eben sehen, wie sie die Molkereien positionieren. Daraus kann man sehr gut ablesen, was für Einschätzung sie haben werden.
Jetzt musst du mir das mit dem März noch einmal erklären. Das heißt, in diesem Zeitraum suchen sich die Abnehmer die Molkereien aus sehr stark. Ist das so eine Tradition oder?
Naja, sehr starken Wechsel gibt es eigentlich nicht, aber es gibt immer wieder, also es gibt diesen Vertragszeitraum, ja. Mhm. Und dann gibt's sozusagen Liefergruppen, die wechseln, ja, können. Und da ist sozusagen bis Ende März meistens die Vertragslage.
Und wie schaut es mit dem Exportabsatz aus? Österreich zurzeit auch schrumpfend? Oder,
nein.
Weil Deutschland ist ein wichtiger Abnehmer. Wie entwickelt sich der Markt in Deutschland?
In Deutschland hatten wir 6,7% Marktwachstum im 25er Jahr. Und außer bei Butter höhere, also Preiswachstum und Mengenwachstum. Mhm. Das heißt, der Exportmarkt schaut aktuell gut aus.
Okay, okay.
Eigentlich sehr gut.
Okay, Italien ist auch ein Thema, oder?
Ja, aber das ist sehr spotorientiert für den allgemeinen italienischen Markt. Und dann gibt es in Tirol kleinere Kooperationen zwischen Südtirol und Nordtirol. Genau. Aber so große Mengenflüsse von Österreich nach Italien hatten wir nicht. A, weil wir bis vor kurzem Milch unter Deckung hatten und dann kommen keine Mengenströme als Übermilch zustande. Und jetzt kurzfristig wird da auch nicht sehr viel entstehen.
Ja. Okay. Also wenn ich aus dem zusammenfasse, ein bisschen deine Perspektive für die Milcherlöse, die sind jetzt verhalten, stabil nach Möglichkeit, hoffen wir, oder?
Mhm.
Aber nicht steigend, oder? Kann man das so sagen?
Nachdem in Österreich der Markt zugegangen ist, muss man da wirklich vorsichtig sein und es muss auch jeder Aufkäufer vorsichtig sein, wie wird die Preisentwicklung werden mit dem Handel. Aber keine großen Eruptionen, aber auch nicht nach unten. Also wir glauben eher stabilisierende Sache und es hängt vor allem von der Anlieferungsmengen wiederum ab, wie die Situation eingeschätzt wird. Wenn das so weitergeht, sage ich einmal, mit diesen 3, 4, 5, 6, 7 bis 8% mehr Anlieferung, dann passt das nicht zusammen. Dann werden wir preislich schon was spüren. Wenn sie das wieder einpendelt, wird die Reaktion wenig sein.
Okay. Nächster Bereich, Rindfleisch. Sehr spannend, oder?
Mhm.
Kannst du uns da die Entwicklung im letzten Jahr bis jetzt herein ein bisschen so darstellen? Bio-Rindfleisch hat geboomt, oder?
Mhm. Ja.
Wann ist losgegangen?
Also ich persönlich verfolge den Rindfleischmarkt seit BSE.
Okay.
Und ja, die Vorzeichen auf Preissteigerungen waren da. Wir hatten Unterdeckung und die Konsumenten haben im Inlandsmarkt laufend mehr Rindfleisch nachgefragt und wir haben ja gesehen, dass wir laufend eigentlich weniger produzieren. Jedes Jahr ein bisschen weniger.
Das heißt, die Schlachtzahlen im Bio-Rindfleischbereich sind rückläufig.
Ja.
Mhm.
Die letzten 6, 7 Jahre eigentlich durchgehend.
Ja. Ja, wie erklärst du dir das? Wir haben ja nicht weniger Biobetriebe bekommen, Mutterkuhbetriebe, deutlicher Rückgang.
Ja.
Spezialisierte Mester, Ochsenmester weniger geworden, Kalbinnenmester weniger geworden, Altkühe weniger geworden.
Vielleicht einmal zur Mengenzuordnung. Wir haben im Prinzip ein Drittel unseres Rindfleisches, mindestens ein Drittel aus der Altkuh. Ja?
Mhm.
Die restlichen 2 Drittel haben wir Kälber, Jungrinder und erwachsene Rinder, also Ochsen, Kalbinnen bis 30 Monate.
Mhm. Ja?
Und das sind die anderen 2 Drittel. Jetzt haben wir im Kälber, im Milchmastkalbbereich die Entwicklung, dass wir die letzten 10 Jahre wahrscheinlich die Schlachtungen haben sie halbiert.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und der Export ist gestiegen. Ja, das muss man auch sagen.
Export an Kälbern.
Genau.
Mhm.
Ja. Und das heißt, es war wenig lukrativ im Vergleich zum Milchpreis, ein Milchmastkalb zu machen. Ja. Okay, leider. Und dann haben wir nun die Entwicklung bei der Mutterkuh. Und dort haben wir auch rückläufige Zahlen. Einmal aufgrund der Wettbewerbssituation, dass eben eine Mutterkuhhaltung, Rindfleisch, weniger wettbewerbsfähig ist zu produzieren, wie wenn ich erwachsenen Rinder produziere, weil ich einfach zu viele GVE ohne Fleischleistung auf der Wiese habe. Ja,
im Vergleich zur Fleischleistung. Im Prinzip die Kuh füttern
und das
Jungrind.
Mastrind, ja, genau. Und genau. Und bei Ochsenkalbinnen war es so, dass die betriebswirtschaftliche Situation der letzten 10 Jahre so war, dass die bestehenden Betriebe produziert haben auf Deckungsbeitragsbasis, aber keine Gewinne erzielt haben.
Mhm.
Das heißt, Investitionen waren ganz wenig.
Mhm.
Trifft auch den konventionellen Bereich. Und im Biobereich war es so, dass wir im Prinzip Professionalisierung der bestehenden Mester hatten wir. Ja, aber wir bekamen kaum neue dazu. Ja, und das war einfach die Situation. Bis vor 14, 15 Monaten, da begannen die Preise wirklich anzuziehen.
Mhm.
Ja, und das hat sehr stark internationale Auswirkungen und wenig nationale, beziehungsweise hat es auch, also es ist kein biogetriebener Preis, sondern es ist ein umfeldgetriebener Preis, wo dann Biozuschläge auch bezahlt wurden. Aber die Basis war sozusagen die allgemeine Marktsituation. Die hat den Preis in die Höhe getrieben.
Unabhängig von Bio und konventionell sind die Rindfleischpreise nach oben gegangen.
Genau.
Weil einfach die Nachfrage höher war als das Angebot in Europa, oder?
Genau.
Kann man das so sagen? Und da ist Bio mitgefahren.
Genau. Mhm. Wir haben ja bei der Preisbildung im Bereich Ochsen, Kalbinnen und so weiter und Kälber und Kühen ja eine Cost-Plus-Rechnung, das heißt ein Bio-Zuschlag. Mhm. Das heißt, die Basisnotierung ist konventionell und dann gibt es Zuschläge. Das heißt, dadurch war die Marktsituation so klar. Ja. Mhm. Okay, also das war ein fulminanter Ritt, sage ich mal, den man ja jetzt, sage ich mal, nicht beschreiben konnte. Wann hört er auf? Wie stabil ist er? Und so, also es waren viele Fragen da. Aber es war grundsätzlich einmal eine hohe Freude da, weil die Konsumenten sind treu geblieben. Das heißt, wenn man sich die Vermarktungszahlen anschaut, die Mengen sind im Wesentlichen gestiegen beim Endkonsumenten und die Preise sind auch gestiegen, ja. Und also diese Preissteigerungen haben den Konsumenten aber grundsätzlich nicht davon abgehalten, weiter Bio-Rindfleisch zu kaufen im vermehrten Ausmaß. Das ist eine sehr ungewöhnliche Markterscheinung, ja. Kost plus, Preis plus, Mengen plus.
Ja, also, wie erklärst du dir das? Ist das der Eiweiß-Hype, den wir jetzt ein bisschen haben, oder?
Also, mageres Fleisch ist grundsätzlich sehr okay, das wissen wir. Helles zwar mehr okay wie dunkles. Mhm.
Dunkles heißt Rindfleisch, hell würde Geflügel bedeuten.
Genau. Mhm. Und dort ist der wirkliche Hype bei Geflügel. Aber die Konsumenten haben Vertrauen, lieben die Qualität. Wenn sie viel Geld ausgeben, muss die Qualität stimmen. Mhm. Also die passt wirklich. Mhm. Also das kann man sagen, die letzten 15 Jahre, der Qualitätszuwachs dieser Produktion war enorm.
Ja. Hat uns auch im Abkommen vom deutschen Markt, oder? Wir haben da sehr viel erreicht, oder?
Genau.
In Österreich.
Und das haben wir, sage ich mal, gemeinsam wirklich mit den Handelsketten hingekriegt, weil das ja natürlich Weidejungrind war beim 12-Monate-Bereich die Benchmark. Im Biostra-Bereich haben wir Biostra-Qualitäts-Mastochse und Mastkalbin mit Spar gemeinsam sozusagen qualitativ entwickelt. Und die Entwicklung sind jetzt die Benchmark-Produkte. Und dann haben wir einen viel höheren Prozentsatz sehr guter Qualitäten. Und das, glaube ich, hat es ausgemacht. Also die Konsumentenenttäuschung war nicht mehr da, weil wir das hingekriegt haben, weil die Bauern super Qualitäten produziert haben. Und die sind übersetzt worden im Laden.
Mhm. Siehst du das stabil aktuell und auch zukünftig die Nachfrage nach unserem Rindfleisch? Hast du da ein gutes Gefühl?
Grundsätzlich, das Konsumentenvertrauen ist sehr gut, weil wie soll es besser sein, bei steigenden Preisen mehr zu verkaufen? Also das ist der klassische Beweis, ja, aber natürlich muss man sich bemühen.
Warum produzieren wir dann nicht mehr Bio-Rind?
Ja, die Phase ist jetzt sehr kurz. Ja, also ich sage einmal, für Rinderzyklen ist ein Jahr nichts. Ja, ich meine, wenn man weiß, wenn man Produktion aufbauen will, braucht man 3 Jahre. Mhm. Da ist man schnell. Mhm. Ja. Das heißt, ein Händelproduktionszyklus sind im Bio 8 Wochen. Ja. Ja. Ein Rinderproduktionszyklus eines schlachtfähigen Ochsen oder einer Kalbin.
26, 28 Monate.
Plus ja. Kalb, ja.
Ja, vorher auch noch. Belegen sollte ich auch noch vielleicht.
Ja, zum Beispiel. Also sind wir irgendwie bei 3 Jahren. Oder 2,5 Jahre. Das heißt, wir haben viel langsamere Zyklen. Jetzt sind wir gerade dabei, alle diese neuen Parameter, die auf ein Rindermast jetzt wirken, Einstellerpreis, Fresserpreis und die neuen Preise, wie wirtschaftlich ist es? Also die Betriebswirtschaft muss ja alle ihre Kalkulationen total umstellen. Das tun wir gerade. Wir haben das jetzt vereinbart mit der AG Rind und mit unseren Leuten, dass wir sozusagen diesen Bereich völlig neu beleuchten, auch betriebswirtschaftlich und damit auch in der Beratung.
Ja. Ja, damit ich es ein bisschen zusammenfasse, wir haben ja auch die positive Situation für die Milchviehbetriebe zum Beispiel mit kombinierten Rassen, dass die Kälber einen extrem hohen Erlös erzielen. Genau. Und das hat natürlich, wir sind jetzt im Rindfleischbereich in einem anderen Universum sozusagen. Ja. Wir kaufen teure Kälber, Einsteller, Fresser. Genau. Und wir kriegen natürlich hinten auch hoffentlich gute Erlöse.
Ja.
Und das schaut sich euch jetzt konkret an, oder?
Genau, weil für einen Mester eine neue Situation ist. Er braucht mehr Kapital, aber er macht auch viel mehr Umsatz.
Mhm.
Und diese neuen Rahmenbedingungen, die keiner jetzt im Gespür hat, so, die muss man jetzt rechnen, schauen und dann schauen wir uns gemeinsam an. Dann möchten wir schon eine Offensive starten, wenn die Zahlen da hoffentlich das versprechen, was wir uns erwarten, ja, und damit wir dann wieder mehr Mester kriegen und die dann spezialisierte Mester sind.
Und wir brauchen dafür aber auch die Kälber sozusagen.
Genau.
Und das ist eine Herausforderung,
genau,
weil da spielt jetzt der Milchviehbetrieb mit hinein. Mhm. Zurzeit ist es teilweise wirtschaftlicher, das Kalb relativ rasch abzugeben, weil ich einen hohen Erlös kriege und die Milch spare immer und liefere an die Molkerei. Wenn ja natürlich der Milcherlös nicht keine positive Entwicklung hätte, dann ist es wieder sinnvoller, die Milch auch an das Kalb zu geben und das spielt ja alles zusammen.
Genau,
oder?
Es greift wie Zahnräder ineinander. Das Schwierige ist ja sozusagen den Nicht-Wiederkäuer Kalb zu einem Wiederkäuer zu machen und dann zum Maßbetrieb zu bringen. Da machen wir Projekte gemeinsam.
Ja, das EEB-Projekt,
genau.
Biofresser.
Ja.
Was geht's da?
Da geht's eigentlich darum, auf welchem Wege kommt man vom Kalb zu einem mastfähigen Tier und in welche Betriebe kann das stattfinden? Am Milchbetrieb, im spezialisierten Fresserbetrieb, Armenkuhhaltung oder eben auch schon am Mastbetrieb. Ja?
Mhm.
Und diese vier Bereiche testen wir ab, weil wir diese Lücke schließen müssen, wenn wir Erfolg haben wollen und wenn wir Wachstum haben wollen.
Und das Nebeneffekt, die Wertschöpfung in Österreich holen,
genau,
oder? Nicht jetzt die Kälber exportieren und gleichzeitig in Österreich einen Rindfleischnachfragemangel zu haben.
Genau, es spielt zusammen. Ja.
Mhm.
Aber wir müssen sozusagen für alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette eine interessante, betriebswirtschaftlich interessante Variante zustande bringen. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung. Ja. Und dabei sozusagen innerhalb des Biorahmens zu bleiben. Ja. Und das ist bei der Fresserproduktion jetzt die Kernfrage, welcher Betriebstyp kann es sozusagen besser oder kann es für Bio besser? Das ist eigentlich die Kernfrage.
Unsere Betriebe werden ja auch im Bio-Bereich größer mit mehr Tieren. Glaubst du, hätten wir ein Potenzial der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, dass man sozusagen sagt, okay, wir machen eine kleine Gruppe Milchviehbetriebe, wir haben unsere Kälber und ihr seid die spezialisierteren Mäste, ihr macht Ochsenmost oder Kalbinnenmost. Wir schauen, wie die Situation immer ist. Wir machen ein faires Commitment preislich. Wir gehen gemeinsam mit. Wir bringen uns aber nicht um in schwankenden Zeiten. Also wir halten durch. Also einmal zahlen wir ein bisschen drauf, dann ihr oder wir haben im Schnitt haben wir einen stabilen, können wir uns verlassen aufeinander. Ist das ein Ansatz?
Das ist garantiert ein Ansatz. Von der Tiergesundheit her ist das der Ansatz. Wenige Betriebe im Netzwerk arbeiten zusammen, ist immer der bessere Ansatz. Und wir arbeiten auch an solchen Beispielen, die gibt's auch schon, wo eben der Milchviehbetrieb und der Mäster sehr eng zusammenarbeiten und stabile Kooperationen aufgebaut haben. Die sind auch erfolgreich, ja, und die sind auch Vorbilder. Aber wir wissen, das kann man in einem bestimmten Bereich tun, ja, das forcieren wir auch stark, aber es braucht auch sozusagen den anderen Marktausgleich. Wir schaffen nicht nur solche Kooperationen und das wird ein Teil der Lösung sein, garantiert. Ja. Also ich sage mal, im Schweinebereich, im konventionellen Schweinebereich hat man das schon vor 20 Jahren entwickelt und hat gesagt, nicht mehr sozusagen die große Zusammenführung und auf Plätzen und dann wieder auseinander, also Versteigerungen hat man wieder zurückgefahren, weil man gesagt hat, der Krankheitsaustausch und so weiter, das ist alles ein Problem. Ja. Und hat auf bilaterale Kooperationen gesetzt, die tun das, Land auf, Land ab.
Mhm.
Und ähnlich so jetzt hoffentlich im Rinderbereich, im Biorinderbereich in die Entwicklung gehen, weil das werden die stabilen Kooperationen werden.
Siehst du auch Potenzial oder Notwendigkeiten nachzuschärfen im Bereich der Kreuzungen, dass ich gezielt auf eher milchbetonte Kühe geeignete Rassen als Vater draufgebe?
Ja, das ist unbedingt notwendig. Im Prinzip ist ja eine Milchkuh, die milchbetont ist, hat ja sehr feinfaseriges Fleisch. Also grundsätzlich eine optimale Voraussetzung. Aber ich brauche halt einen Muskelansatz. Das heißt, ich muss da schon in der Kreuzung gut arbeiten. Dann bekomme ich aber auch aus der Milchproduktion sehr gute Möglichkeiten für die Mast.
Okay. Jetzt verlassen wir vielleicht das Rindfleisch wieder ein bisschen. Also wir sehen, es ist jetzt da eine hohe Nachfrage vorhanden. Wir bemühen uns da ihr bemüht euch, etwas zu erarbeiten, wir auch, damit wir hier die Nachfrage abdecken können. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen auf die höhere Ebene. Absatz ist wichtig, weil er die Preise stabilisiert. Und man hört ja immer, die öffentliche Beschaffung ist ein Riesenbereich, wo Bio sich bemüht, hineinzukommen oder auch die öffentliche Hand gefordert wäre, etwas mehr Geld auszugeben oder bei Ausschreibungen Bio zu forcieren. Warum ist das so wichtig und wo stehen wir da?
Grundsätzlich immer mehr Essen wird außer Haus verzehrt. Über 50% des Rindfleischabsatzes ist außer Haus. Also wenn man den zweiten Teil neben dem LEH bedienen will oder als regionalen Markt sieht, ja, dann ist es der. Und da geht es um Gemeinschaftsverpflegung und da geht es um öffentliche und private. Und deswegen ist für uns so wichtig, weil wir sehen, das ist ein weiteres Standbein für unsere Verarbeiter und so weiter, dort diese Importquoten, die da sehr häufig sind, eben wegzukriegen und heimisches Fleisch, konventionell, bio, eben so zu platzieren, damit wir unsere Märkte selber besetzen. Mhm. Und das ist gut, weil kleiner Kreislauf.
Mhm. Aber Handlungsbedarf, oder?
Also grundsätzlich ist ganz verschieden, ja. In den Medien war jetzt sehr stark die Bundesbeschaffung, ja. Mhm. Und erstens, weil sie sich Ziele gesetzt hat. Und zwar ehrgeizige Ziele, und für die bin ich dankbar. Mhm. Weil ich mir denke, wenn sich jemand ehrgeizige Ziele setzt, dann wollen wir unterstützen. Das haben wir auch, machen wir auch seit 5 Jahren. Also wenn wir für Verfügbarkeiten, Qualitätsdefinitionen und so weiter stehen, wir immer zur Verfügung. Und dann hat sich aber irgendwie die Spreu vom Weizen getrennt, weil man es nicht in ein ordentliches Ausschreibungsmanagement reingekriegt hat, ja. Und da haben wir schon viel Zeit verloren und es ist ja öffentlich geworden, dass so manche öffentliche Einrichtung sehr wenig Bio hatte, obwohl die Ziele riesig waren. Also riesig 25%, 30%, ja. Und da sind wir einstellig, ja, zum Teil. Es gibt aber Gebietskörperschaften wie zum Beispiel die Gemeinde Wien, die hat im Krankenanstaltenverbund zum Beispiel 38% Bio tatsächliche Quote in der Menge. Mhm. Das ist fantastisch. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben diese Leuchttürme, ja, und wir versuchen einfach in Kooperation, auch mit dem Bund jetzt, diese Leuchttürme anzuschauen und zu sagen, wie übersetzen wir die? Und das ist eigentlich die Arbeit, weil grundsätzlich geht's, ja. Und jetzt müssen wir nur schauen, wie geht's am besten Step by Step. Ja, weil ich sag, jetzt gibt es ja Ziele 55% Bio in der Bundesbeschaffung, aber jetzt müssen wir sagen, bis wann? Mhm. Und realistische Ziele setzen, die man auch erreichen kann, damit auch sozusagen die Wertschöpfungskette motiviert bleibt. Ja, weil, sagen wir, wenn ich jetzt 10 Jahre hintereinander ein surreales Ziel verfehle, bringt auch nichts. Ja? Mhm. Also da arbeiten wir dran. Mittlerweile ist es im Koalitionsausschuss und so weiter. Das heißt, es ist hoch oben angesiedelt. Da kann man erwarten, dass man hier gute Lösungen findet. Und ich sage nur mal danke der Politik. Sie haben sich hohe Ziele gesetzt, haben eigentlich schlechte Nachrichten gekriegt, haben das verdauen müssen und arbeiten jetzt sozusagen an der Lösung. Ja, und das begleiten wir wieder mit unseren Ressourcen, mhm, die wir eben haben.
Wie geht's dir mit Herkunftskennzeichnungsverpflichtung?
Wie geht's mir? Ich würde sagen, es gibt viele Gastronomen, die tun's freiwillig, weil sie für ihre Kundschaft einfach an Vorteil sehen und eine Vertrauensbasis aufbauen wollen. Aber ich sage, unter den Vorzeichen von Mercosur würde ich sagen, brauchen wir Verpflichtung, mhm, weil wir gerade im Rinderbereich schon jetzt dann mit Märkten zu tun haben, die riesig sind. Mhm. Brasilien hat mehr Rinder wie Europa. Mhm. Das heißt, wir müssen uns da schon auf was einstellen und der Markt wird ja nicht im Faschierfleischmarkt entschieden, sondern bei Filet, bei Rind, Rostbraten, also bei den Edelteilen. Und wenn man die Kontingente anschaut, die da offen sind, ja, oder offen werden, dann reden wir ungefähr, wenn wir die Edelteile vergleichen, von fast 20% der europäischen Produktion, die hereinkommen dürften.
Mhm, ja, den Markt zu vergünstigen. Schon.
Das wird Einfluss haben, mhm, ja, oder wird unsere Kalkulationen intern verschieben, ja. Aber alles das müssen wir sehen. Und Südamerika ist grundsätzlich nicht böse. Die sind auch im Markt diversifiziert. Die haben sehr starke Kundschaft in Asien und so weiter. Wir Europäer sind nicht der einzige Zielmarkt dort. Also das, mhm, schwächt das Ganze ja wieder ab. Ja, und Argentinien ist im Preis höher, weil sie in der Qualität sehr stark orientiert sind. Und darum denkt man, es ist wieder differenziert zum Sehen, aber es wird uns beeinflussen. Drum, Herkunftskennzeichnung ja.
Herkunftskennzeichnung ja. Nächstes Thema, Gentechnikfreiheit betrifft ja auch Bio. Wie gehen wir mit der grünen Gentechnik in Zukunft um? Wie ist da die Meinung?
Ich kann nur das wiedergeben, was man liest. Also grundsätzlich ist grüne Gentechnik Gentechnik. Und wenn man den Rahmen, wenn man Gentechnikfreiheit garantieren will, dann muss man sagen, wer muss garantieren? Ja, oder wer ist zuständig für die Kosten, dass es garantiert wird? Wenn da der Rahmen so aufgemacht wird, dass Bio sich selber da nicht sauber halten kann, dann wird es schwierig, glaube ich. Dann müssen wir die Erzählung verlassen, weil dann sind wir vielleicht nicht mehr gentechnikfrei, obwohl wir nichts dafür können. Meiner Meinung nach ist es jetzt wichtig, sozusagen, dass jene, die Gentechnik wollen, da offen kommunizieren. Das wollen sie offensichtlich nicht, das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Das heißt, trotzdem der Zwang der Kommunikation, wo ist Gentechnik drin? Das braucht man. Ansonsten selber können wir es sehr schwer herstellen oder wird uns irgendwann verlustig werden. Das ist die Gefahr, die jetzt in dieser Wirtschaftsdiskussion leider vielleicht untergeht. Ja, aber wir haben ja noch eine Chance. Ja, und da hoffen wir schon auf das EU-Parlament, dass die aufpassen.
Okay, es geht ja auch darum, dass auch grüne Gentechnik sozusagen dann nicht kontrollierbar ist, ob das angewendet worden ist. Nein. Oder nicht. Und das ist eine riesen Herausforderung, oder?
Ich bin selber Landwirt und Saatgutvermehrer. Mhm. Da beginnt es gleich einmal, weil man ja nicht weiß, was man anbaut.
Mhm. Okay. Andererseits könnte man aber auch sagen, ich beschleunige die Zucht ein bisschen damit, wenn ich sozusagen das tun darf. Wie geht's da damit?
Ja, grundsätzlich gibt es immer wirtschaftliche Argumente, Bioproduktion effizienter zu machen. Ja, aber die Diskussion in der EU-Verordnung ist ja nicht die, ob wir effizienter sind, sondern wird ja meistens nicht übers Geld geführt, sondern über Rahmenbedingungen, über Tierwohl, über Biodiversität und so weiter. Ja, das heißt, natürlich muss man da das Maß finden. Ja. Wenn wir uns aus dem Markt preisen, haben wir auch ein Problem, aber grundsätzlich sehe ich bei den gentechnikveränderten Produkten der letzten 20 oder 30 Jahre, ich weiß, wie ich eingestiegen bin als Landwirt, war die Botschaft, in 5 Jahren werden wir alle im Konventionellen nur mehr gentechnikverändertes Material kriegen. Ja, das war irgendwie Ende der 90er Jahre, war das irgendwie klar. Ja, und dann hat sich eine Gegenstrategie entwickelt und wir haben heute große Sektoren, Stärkeproduktion und so weiter, also große konventionelle Sektoren auch, die mit Gentechnikfreiheit Business machen. Mhm. Von dem wir alle auch in der Landwirtschaft gut leben oder sollten. Aber auf jeden Fall sind wir da eigentlich gut im Geschäft. Darum ist für Österreich irrsinnig gefährlich, wenn da bei der grünen Gentechnik die Transparenz verloren geht. Also ich würde sagen, für Österreich ist es extrem wichtig, in vielen Sektoren, nicht nur im Bio, dass das klappt.
Kommen wir wieder zu Bio zurück. Bio-Einstiegsstopp ist ein Thema. Wir haben ja vorher über den Rindfleischmarkt zum Beispiel gesprochen. Du hast da andere, es gibt da andere Märkte, die sehr gut wachsen. Und wir haben die Herausforderung, dass sozusagen Biobetriebe, die in die Betriebe, die in die Biolandwirtschaft wechseln möchten, das auch zurzeit offiziell nicht können. Gibt es da Signale in die Richtung, etwas aufzumachen?
Barbara Riegler hat eigentlich jetzt länger als ein Jahr dafür gekämpft, dass irgendwas kommt, was diesen sogenannten Einstiegsstopp, man darf ja Bio werden, ja. Man kriegt nur keine Bioförderung dazu. Also man nennt es jetzt verkürzt Einstiegsstopp, also grundsätzlich darf man. Ja. Man kann nur im Ölpol das Biokreuzl nicht mehr machen und man bleibt in dem Status, wo man war. Ja. Und jetzt gibt's, so höre ich, dafür sozusagen Möglichkeiten, das zu bezuschussen, wenn man trotzdem einsteigt. Also diese Signale sind positiv. Ich freue mich, dass das Ministerium hier die Ohren am Markt hat, ja, und da reagiert. Also wenn das so kommt, dieses Upgrade-Geld, wie es jetzt angekündigt ist, dann ist es sicherlich hilfreich, weil eigentlich sind so Einstiegsstoppzeiten marktstörend, ja. Verletzen die kontinuierliche Entwicklung. Wenn ich jetzt zu viel habe, bin ich vielleicht froh. Aber wenn ich unterdeckt bin, dann habe ich keine Entwicklungsmöglichkeit und die hemmt. Ja, und deswegen sind so Zeiten mit Übergangsjahr und Einstiegsstopp für wachsende Märkte oder wo man wachsen möchte, einfach ein Hemmnis.
Das heißt, wir brauchen ein sehr stabiles Umfeld, damit der Markt biologisch langsam, aber stetig wächst, oder? Kann man das so sagen?
Also je länger die Produktionszyklen sind, desto wichtiger sind solche Erscheinungen. Also beim Rind viel wichtiger wie beim Händel, weil wir im Rind in Dreijahreszyklen denken müssen. Ja? Und das ist eine halbe Periode im Förderbereich. Also man sieht, Stabilität ist da alles.
Wenn du jetzt schließen wir den Kreis und auch den Podcast dann bald ab, wenn du jetzt in die Zukunft schauen würdest, wir sind im Jahr 2030, was erwartest du im Biomilchbereich und im Biorindfleischbereich in Österreich? Schwierige Frage, ich weiß, ganz schwierig.
Ja, das ist verleitet zum Fantasieren. Nein, im Prinzip, was kann man erwarten? Ja, wir haben Trends, die sind unaufhörlich, ja. Und es werden weniger Betriebe sein, die Betriebe wachsen laufend. Wenn es organisch passiert, ist es vollkommen normal und in Ordnung, ja. Ich wünsche mir einfach keine Eruptionen, also keine Verwerfungen bei den Kunden, ja. Wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, wo wir nicht wissen, treibt es die Inflation wieder in die Höhe und so weiter. Also so Fremdfaktoren, die man eigentlich überhaupt nicht im Griff hat, ja. Die sind eigentlich nicht berechenbar. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, diese Fremdfaktoren werden mehr. Ja. Das heißt, das Kerngeschäft wäre ja berechenbar. Ich sage mal, mit dem Preisunterschied zwischen Bio und konventionell beim Bauern jetzt bei 10 bis 15 Cent pro Liter Milch, je nachdem, wo man ist, ja. Da werden keine Bauern aussteigen aus Bio und konventionell werden, aber es wird auch nicht die Welle wechseln. Das heißt, stabil. Ja, das heißt, ich erwarte mir eine kontinuierliche Entwicklung, sofern keine Eruptionen in irgendwelchen Bereichen passieren, die aber jetzt nicht so fern von uns sind, leider. Ja. Also man kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Wir in Österreich selber waren durchaus gut unterwegs, sozusagen das stabil zu entwickeln. Ja.
Auch im Rindfleischbereich, siehst du das so?
Ja.
Na gut, dann wünsche ich dir und deinem Team alles Gute beim Begleiten dieses Prozesses. Wir wünschen uns wirklich keine Eruptionen, weder im konventionellen noch im biologischen Bereich. Danke, dass du die Zeit gehabt hast, bei uns im Podcast dabei zu sein. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Es gibt sehr viele interessante Folgen. Hören Sie hinein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrarseins Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLFA Raumberg Gumpenstein. Stop.